same shit. Different money. No genius. Good OG Niners, same shit, different Monday, neue Woche, neues Glück. Wenn ihr Sounds im Hintergrund hört, dann ist es nicht Roller von Apache, sondern meine Nachbarn, die eventuell nochmal kurz bohren. Ich begrüße den Man of the Year. Nicht den Holzkopf des Jahres, sondern
wow,
Gordo.
Man of the Year, das musst du mir erklären. Es sind auch bei dir keine Sounds aus dem Keller, ne?
Also, nee, es sind keine Sounds.
Sounds im Keller.
Nee,
klingt nicht. Eigentlich auch voll creepy, so Sounds im Keller klingt so auch nach einem Horrorfilm einfach.
Ja, ja. Ist das. Ich könnte jetzt was
herzlich sagen. Willkommen.
Ich könnte jetzt noch den alten Josef Fritzl-Joke machen, aber ich lasse ihn jetzt einfach mal. Lass ihn einfach mal liegen.
Manchmal liegen lassen.
Ja, weil du mich gefragt hast, wie ich gerade auf den Man of the Year kam. Ich hatte kurz einen meiner Lieblingstracks von Schoolboy Q im Kopf, den Man of the Year, das Outro vom Oxymoron-Album. Und dann springt man von dem einen auf den anderen Track und kam gerade drauf. Kennst du noch den Der Beweis 2 Mammut-Mix von Savage mit der ganzen Gang?
Du fragst mich immer nach Titeln und so, da bin ich immer raus.
Es ist so ein geiles Video auch, weil da so viele Leute so jung noch am Start sind. Da sind so viele Leute, die man nur aus diesem Optikumfeld kannte, so Merchandise, Germany, kaputt und wer auch immer. Und dann hast du da einfach so einen richtig jungen Motrip und so einen richtig jungen Vega da stehen. Und
ich finde generell, wenn Rapper so jung, also so, weißt du, wenn du so alte Videos siehst, wo die noch sehr jung aussehen, das ist teilweise super lustig.
Ja. Nee, und so, Shoutout an Kid Cobra. Hast du den noch auf dem Schirm?
Den kenne ich ja.
Ja, und der hat damals, bist du live dabei, da wo die Türken sitzen? Ich habe Geheimnisse im Keller, so wie Jürgen Fritze. Hat einfach den Namen.
Okay,
alles klar. Ja. Oh, Shoutout, ey. Okay, Gude,
ja. Wir befinden uns hier auf einem, wir holen dich mal ab.
Mhm.
Wir befinden uns hier auf einem Samstag mittags um 2.
Mhm.
Ich bin jetzt schon seit einer Woche sturmfrei hier. Hab noch eine sturmfreie Woche und dann geht's ab nach Mexiko. Ich bin schon hyped. Mir geht's schon richtig gut innerlich.
Der Mann ist hyped. Ja, ja.
Ich arbeite noch so meine Sachen ab, beruflich und so, ne? Das alles noch viel zu tun. Bin auch wieder ein bisschen in Musik drin und irgendwie fühlt sich's gut an. Aber ich bin auch so ein Mensch, kennst du diese Grundaufregung vor einer Reise? So ein, weißt du so, also ich habe auch eine große Reise mit 3 Wochen, das ist dann schon auch immer, muss dann alles denken und so.
Mhm.
Aber ich bin so ein Listenmensch. Mhm. Ich schreibe mir insbesondere vor Reisen oder so, schreibe ich mir halt immer so eine große Notiz-App.
Mhm.
Und auch geile Funktion mit diesen Haken in der Notiz-App. Kennst du das?
Ja, hab ich, als ich jetzt eine Woche bei Freunden aufs Haus aufgepasst habe und da täglich so verschiedene kleinteilige Dinge zu tun waren, die ich halt zu Hause nicht zu tun habe, die habe ich mir dann jeden Abend eine Liste für den nächsten Tag geschrieben und dann auch immer schön abgehakt.
Ist halt auch ein geiles Gefühl, dann zu wissen, oh, das hast du abgehakt, dann weißt du, die Sachen kannst du jetzt noch nicht abhaken. Das gibt ja auch Dinge, die schreibst sie auf die Liste, aber die sind dann vom Timing her erst ganz spät, zu einem späten Zeitpunkt kannst du die erst machen.
Ja.
Bist du eher so der Typ, der, gerade wenn du Koffer packst, der schon so eine Woche vorher oder tagelang vorher schon so eigentlich schon ready ist? Oder, also wie ist das bei dir?
Nee, an sich nicht. Also eine ganz wichtige Sache ist, also wo ich wirklich taktiere, ist das Thema Waschen. Ne? Also da ich auch die Tage vorm Urlaub dann weiß, ich bin jetzt vielleicht, trage ich Sachen, die ich auf jeden Fall nicht in Urlaub anziehen will, wasche dann nochmal verschiedene Maschinen und in der Regel, wenn ich am Tag vorm Urlaub oder 2 Tage vorm Urlaub dann schon frei habe, dann passiert es dann in der Regel. Es ist halt auch häufig so, dass ich immer mit Freunden in Urlaub fahre, dass ich dann eigentlich schon am Abend vorher oder am Nachmittag vorher dann zu denen fahre und von mit denen dann morgens dann da losfahre. Und das heißt, ich habe dann meistens da mittags am Vorabreisetag schon gepackt.
Ja, weil ich finde, zum Beispiel meine Frau ist viel mehr so, dass sie, gefühlt ist ihr Koffer schon 3-4 Tage vorher fertig.
Mhm.
Ich hole mir jetzt die Woche, hole ich einen Koffer bei meinen Eltern ab, Montag, Mittwoch oder so. Und fange dann so langsam an, also ne, waschenmäßig schon das alles gut zu antizipieren, die Situation, Dinge zu kaufen, die du noch brauchst und so. Aber ich bin jemand, ich muss den Koffer am Tag davor oder am Abend davor, also ne, so dieses, bevor du da irgendwie pennen gehst, muss das ready sein, ja, aber so, dass es noch offen ist, du aber auch weißt, gut, das, ich bin auch so ein, wiegst du deinen Koffer? Ich bin so ein Kofferwieger, also ich brauch das.
Ja, dadurch, dass du ja meistens in Urlaub fliegst, ergibt es ja auch viel mehr Sinn, als wenn ich, keine Ahnung, ja, campen klar. fahre, deswegen, also ich bin nur einmal in meinem Leben geflogen, so, das war auf Abschlussreise mit meiner Oberstufenklasse. Und da habe ich gewogen, natürlich. Ne? Aber weil ich das auch gar nicht einschätzen konnte. Aber ansonsten, nee, wiege ich nicht. Nee.
Wir müssen auch mal irgendwann so eine Tour machen. Flacco und Gordo on Tour, so
ja.
Wochenendtrip, keine Ahnung.
Ja, wir wollten auch noch diesen Rudertrip machen.
Rudertrip, aber auch mal weg ins Ausland, so Brüssel oder irgend sowas, keine Ahnung, irgendeine Stadt.
Ja, oder so frisch Assi, ey, so nach Magaluf oder so. Das war schön.
Ja, aber vielleicht auch echt irgendwie mal sowas mit zu einem Fußballspiel gehen oder so. Von so einer wacken Mannschaft, weißt du? Wie jetzt zum Beispiel Eintracht gegen Budapest. Die haben ja zwar zu Hause gespielt, aber so in Budapest ein Stadion, da hätte ich mal Bock drauf.
Also es gibt ein paar Stadien. Hast du ad hoc so eine Hackliste an Stadien, die du mal sehen willst? Und natürlich,
also ich finde belgische Stadien extrem interessant, so muss ich ganz ehrlich sagen, weil die halt auch so klein, aber englischer Stil sind. Ja, dann gibt's natürlich so krasse Ziele, ne, so.
Ja, klar. Also, es gibt ja die großen Stadien, die man natürlich mal gesehen haben will, wovon den einen oder anderen dann halt bestimmte ziehen. Da verweise ich mal ganz gepflegt nicht auf mein Stadion-Blind-Ranking. auch wenn die Stadien, die da oben waren, auf jeden Fall erstrebenswert sind. Aber so beispielsweise ein sehr underrateder Call, den aber viele Fußballfans fühlen werden, ist Braga. Das Prager Stadion.
Ist das das mit dem Stein, ne, mit diesem Felsen im Hintergrund in der Kurve?
Genau. Das will ich unbedingt mal sehen. Also ab nach Portugal. Was
soll machen?
Ja.
Ab nach Portugal jetzt hier.
Ja. Portugal ist auch die einzige Destination, wo ich hingeflogen bin tatsächlich. War in Lissabon eine Woche damals.
Jetzt sind wir hier gerade beim Fußball. Ich wollte mal ein Thema aufmachen. Wie krass ist die Eintracht? Also ich will sie jetzt auch nicht in den Himmel loben und dann in zwei Spieltagen sind wir wieder, ist der Downfall wieder am Start. Aber wie übertrieben gut spielt die Eintracht? Auch so physisch, technisch, taktisch, körperlich, so diese Einstellung, mental. Wenn du dann so andere Mannschaften siehst im Vergleich, also jetzt ganz krass halt, ne, hatten wir auch im direkten Vergleich mit Dortmund. Es ist so krass, was für eine Qualität wir einfach haben. Ich meine, klar, der letzte Gegner mit Budapest war jetzt bedingt gut.
Ey, die Keeper waren krass. Alter, die mussten einen Keeper verletzt wechseln und dann war der, die haben aber beide sehr viel gehalten, ne?
Ja, wir haben aber auch die Bälle nicht gut. Also das waren auch alles einfache Bälle verhältnismäßig.
Ja, klar.
Halt offensiv konnten die halt nichts. Aber generell so ist es. Also mir fällt auf, es ist generell eine gute Hygiene im Team. Die haben Bock, die sind stark. Es ist so ein bisschen so ein Ding, ich habe mein Thema so mit Ekitike. Ich weiß nicht, ob du diesen Case fühlst, aber ich liebe den Spieler ja. Der ist natürlich ganz eigen in seiner Bewegung, der sieht so langsam aus, aber ist er gar nicht.
Und wir hatten's ja geklärt.
Genau, aber was halt jetzt bei Ekitike noch mehr aufgekommen ist, gerade in dem Spiel gegen Budapest sehe ich das, wenn der noch kein Tor gemacht hat, dann ist der echt oft schnell unzufrieden. Der arbeitet trotzdem weiter und gibt die Situation nicht auf und so, aber der meckert halt schon viel. Ich meine, das ist auch so ein Stürmer-Ding. Aber es gab dann auch im Spiel gegen Budapest so eine Szene, so da muss er den quer für Götze legen und Götze ist so ein erfahrener Spieler, der wird den, entweder legt er den nochmal quer, geht noch einen Schritt und legt ihn dann nochmal quer auf Ekitike oder schießt das Ding halt selbst rein. Ja. Aber das ist eine 3-1 oder 3-2 Situation. Das musst du halt so ausspielen. Da habe ich mich echt geärgert. Da habe ich echt gehofft, oder hoffe ich für die Zukunft, dass er da nicht in so einen, auch mal sich in so einen Strudel begeben könnte. Das ist einfach so eine Befürchtung, die ich habe. Aber wie geil mit Can Usun im Gegenpressing so einen Ball gewinnen und dann hämmert er da das Ding so geil in linken Winkel. Also das war echt ein Brett.
Das hat mich ein bisschen daran erinnert, gegen Barca, das Hinspiel, wo Ansgar Knauf diese Bombe zündet. Und es war ja auch eines der ich glaube, es war sogar, ja, nee, es war eines der ersten Starterdebüts, ne? Also der hat eines der ersten Spiele von Anfang an für uns gemacht. Klar, er kam ja gerade auch erst im Winter und Usun ist jetzt schon seit dem Sommer da, aber das hat mir so diese Vibes davon gegeben, ja.
Oh, das war ein schönes Tor von Ansgar Knauf.
Ja.
Auch der stabil, also du merkst, da habe ich das Gefühl, er hat in den letzten halben Jahr nochmal große Schritte, ist er gegangen. Gerade so ein bisschen körperlich und mehr stabil und so ein bisschen auch bisschen mehr Kopf bei seinen Aktionen, so, ja, dass es nicht immer ganz so kopflos nur mit Tempo alles gelöst wird.
Ich muss auch sagen, weil du eben die Teamhygiene angesprochen hast, ich finde das halt, ich glaube, dieser Abgang von Mamouche ist bezeichnend dahingehend bei den Abgängen von XY einsetzen, ne? Egal, Kolo ist natürlich der Worst Case gewesen, ne? Also auch menschlich gesehen und so, war echt nicht korrekt. Aber auch bei so Abgängen, die so relativ, ja, so tote Nummern dann waren, so André Silva geht weg oder auch wenn ich dem nichts hinterher, also wenn ich da sehr viel Respekt für habe, Indika, So, auch Kamada, weißt du so, das waren immer so Abgänge.
Die vergisst man alle, Lindström.
Ja, ja. Das, also, guck mal, wie wir da gefeiert haben, wie wir den nochmal feierlich verabschiedet haben, wie die Mannschaft den da nochmal zelebriert hat, das hinterlässt die Mannschaft jetzt nicht mit diesem negativen Gefühl. Und ich sag dir, in der Situation ist es auch am besten noch gefühlt gelaufen. Der Transfer schien eigentlich schon besiegelt, dann hat er am Dienstag nochmal gegen Freiburg gespielt, hat nochmal ein Tor gemacht. Freitag gegen Dortmund schon nicht mehr gespielt, aber war noch vor Ort, weißt du, hat nochmal so wirklich die Mannschaft von außen mitbekräftigt und war dann am Ende nochmal, hat sich dann gebührend verabschieden lassen und das, also im Rückblick finde ich das besser hätte es nicht laufen können, dafür, dass unser wichtigster Spieler, nach der Hinrunde zumindest, im Winter uns wegtransferiert wurde. Ne?
Auf jeden Fall, der Fußballexperte Lothar Matthäus hat halt auch gesagt, dass das halt davon zeugt, was ein gutes System Frankfurt hat, wie gut die auch als Club, ne, da zählen auch die Fans mit dazu und so, dass das der beste Wechsel ist, den er jemals gesehen hat. Das ist nichts, da gibt es, also klar, der einzige Verlierer oder zwei Verlierer, die davon halt eben, es können am Ende hinten raus alle verlieren, ne? Also auch Frankfurt kann jetzt in der Rückrunde und in der nächsten Saison Probleme kriegen, das kann alles passieren. Es fühlt sich nicht so an gerade, aber muss man im Hinterkopf haben. Mamouche kann auch sein, dass es nicht klappt, sowohl nicht für City als auch dann natürlich logischerweise für ihn nicht. Mhm. Aber wenn ich mir den Fußball von Manchester City angucke und das sehe, was Omar Mamouche mitbringt, sehe ich schon, dass das ein krasses Puzzleteil sein könnte.
Mhm. Bin ich nicht
insbesondere
überzeugt
weil von. Weil De Bruyne, also was ich halt finde, ich gucke nicht so viel City, aber das, was ich mitbekomme, denen fehlt halt unheimlich nochmal so die Bindung vom Mittelfeld in den Sturm um Haaland herum. Und abhängig davon, wie viel Scorer Omar Mamouche macht, ist er halt ein krasses Bindeglied in der Offensive. Also der ist halt ein krasser Kombinationsspieler mit Tempo und das ist De Bruyne de facto ja nicht.
Mhm.
Und ich glaube, dass das funktionieren kann, ja.
Ja, er muss es praktisch über so eine verkappte Zehnerrolle lösen als Bindeglied von den Achtern auf die Zehner, weil als Flügelflitzer ist er nicht gekommen. Auch wenn er schnell ist und über die Außen kommen kann, da ist City gut gestackt mit Foden, mit Grealish und Konsorten. Und das ist auch nicht das, was Omar Mamouche seine Stärken sind. Das hat er in Wolfsburg.
Nein, der kappt
mehr
ja
gespielt.
Auch als Außenspieler, ja. Kappt er ja nach innen, ne, und geht immer in die Halbräume und das Ganze.
Ja.
Und füttert einen Stürmer. Also hast du ja auch gesehen, es war ganz klar darauf ausgerichtet bei der Eintracht, dass Ekitike, der im, also vermeintlich war trotzdem Omar Mamouche der Zielspieler, aber im Passspiel war Ekitike es, ne? Also.
Ja.
Und wenn du dann gesehen hast, die haben so gut harmoniert und funktioniert und dann bringt es halt, und das muss man halt so sehen, bei City fokussiert sich dann beim Gegner in der Verteidigung auch sehr viel auf Erling Haaland, ne, weil der halt so ein Brecher ist. Und du ziehst halt am 16er, ziehst du mit Omar Mamouche halt auch Fokus von anderen Spielern, weil die halt schon wissen, ey, wenn ich dem zu viel Raum gebe, dann schließt er halt selbst ab und dann macht er das Ding auch rein.
Aber fühlst du meinen Take? Dass ich gesagt hätte, ich hätte ihn viel lieber, also vom System her, bei sowas wie Arsenal gesehen, wo du so sehr zielführende Außenflitzer hast, wie Saka und Martinelli, und ihn dann praktisch so als hängende Spitze à la Gabriel Jesus.
ich fühle es in dem Punkt, weil Manchester City natürlich zum Beispiel ähnlich wie Bayern ja eine krasse Ballbesitzmannschaft ist. Mhm. Und Omar Marmoush natürlich auch sehr viele Tore macht und Assists macht aus Kontern und das natürlich auch extrem gut ausspielt und da eine große Stärke von ihm liegt. Aber die Eintracht hat ja in der letzten Halbserie natürlich auch unheimlich viel adaptieren müssen, weil Gegner sich halt viel tiefer positioniert haben nach den ersten Spielen. Und da hat die Eintracht inklusive Omar Marmoush das halt auch sehr gut umgesetzt. Rein vom Vibe generell finde ich andere Vereine cooler als Manchester City.
Ja, klar.
Aber auch aus seiner Perspektive, unabhängig mal die Kohle und mit Pep Guardiola und so. Also das muss man alles so ein bisschen sehen. Und ja, im Endeffekt, wir haben ja den Omar Marmoush-Transfer jetzt auch schon viel besprochen. Mhm. Ich bin gespannt, was daraus wird. So, ich könnte mir vorstellen, dass das mal einer ist, der nicht floppt, wenn er von der Eintracht weggeht.
Ja, ich hoffe es für ihn. Also ich würde es ihm wünschen. Wir haben ja aber auch direkt für Abhilfe gesorgt, ne? Ein Spieler, den wir schon seit, ich glaube, 2 Jahren mittlerweile irgendwie on and off jedes Transferfenster immer mal in den Raum stellen. Wahi.
Wer ist der Wahi?
Wahi. Aus Marseille kommt er. Und wird dem Anschein nach Top-Transfer der Eintracht-History werden.
Ist immer hohe Fallhöhe, ne? Mhm. Das kann immer. Ich sag nur, ich glaube mal, unser teuerster Transfer war irgendwann Macario.
Oh ja, 3,5 Millionen damals, ja.
Mhm. Aber ich habe es auch predicted, also war jetzt auch nicht so, es war schon obvious, dass wir uns da am französischen Markt bedienen werden.
Im Gespräch war ja...
Den Burkhardt-Call auf jeden Fall ausgeschlossen.
Im Gespräch war ja auch dieser Carlo Moendo von Rennes, wo ich dann immer so, wahrscheinlich nicht ganz faktengetreu, aber ich habe das nach einem Gefühl immer so gesagt, ey, wenn Rennes uns jetzt noch einen Spieler verkauft, der bei denen Stamm spielt, dann werfen die so viel extra Geld da drauf, was die haben wollen, allein dadurch, dass die gefrustet sind, dass wir nur 13 Millionen für die Ablöse von Arthur Ter zahlen werden. So.
Ja.
Ja, und deswegen, aber ich weiß nicht, ob du es in den letzten Tagen durch die Transferpolitik der Eintracht gesehen hast in so Aufführungen, aber weißt du, wer vor dem Wahi-Transfer jetzt unser Top-Transfer die ganzen Jahre war? Und ich hab's nicht auf dem, also ich hab das nicht so hoch auf dem Schirm gehabt.
Okay, Haller hat irgendwie so 8 Millionen gekostet oder sowas.
Mit Boni 12, glaube ich. Mhm.
Der könnte weit oben dabei sein.
Da sind noch einige drüber.
Mhm. Götze war nicht so teuer, glaube ich.
Mhm. Ich glaube, Götze kam auch ablösefrei, oder?
Nee, ich glaube, bin mir nicht sicher. Kann sein. Boah, lass mich mal überlegen. Trapp hat von Paris... kam der, da mussten wir zahlen, glaube ich, aber das war jetzt auch nicht übertrieben.
Nicht so viel, nee.
Spielt er noch bei der Eintracht?
Nein. Also einer, der drüber liegt, spielt noch bei der Eintracht, tatsächlich. Also überall, ja.
Okay, hau mal raus.
Also Ekitike ist noch drüber. Mhm. Haben wir 15, glaube ich, bezahlt oder so. Und dann Luka Jovic. 23,5 mit Boni. Die dazu
kam. Wo kam der eigentlich her?
Von Benfica. Ich glaube, die hatten aber auch eine Weiterverkaufsklausel, weswegen beim Verkauf zu Real ein bisschen noch was an die abgegangen ist, was da vielleicht auch reingerechnet wurde. Ich glaube, wir haben damals irgendwie so 8 Millionen und dann noch Boni und Leihgebühr. Ich glaube, das wird halt alles dann zusammen, weil der war ja erstmal ewig geliehen und dann verpflichtet und dann war er auch relativ schnell wieder weg, aber ja.
Ja. Ja. Eintracht ist, die machen es gut. Also wie gesagt, auch Krösche, Shoutout.
Ja.
Bin ja auch so froh, dass wir lange keinen Bobic mehr haben.
Ja, auch wenn alles, was Krösche getan hat, also es wird ja auch gern auf den Bobic-Zeitraum noch ausgeweitet, ne? Die Büffelherde, das waren nicht
natürlich.
Krösche.
Natürlich.
Ja.
Aber was ich halt sagen muss, deswegen Bobic auch hat super gute Arbeit geleistet.
Bei uns zumindest.
Der ging mir auch einfach irgendwie auf den Sack, keine Ahnung. Ich finde, auch jetzt, der bringt sich so ins Gespräch mit Niko Kovac bei Borussia Dortmund, hat er in so einem Sky-Talk oder sowas gemacht. Eieieiei. Mm. Weiß ich nicht.
Ja. Nee, also bei Bobic hat man es ja auch gesehen, dass er es relativ rapide bergab ging, nachdem er bei uns weg war, ne? Also
Ja.
was dann bei Hertha passiert ist und so, ja. Gut. Haben wir noch was zu diesem Fußballthema? Wollen wir noch kurz
Nee.
über Bayern sprechen? Nee.
Auch Bayern, ja. Die sind halt eigentlich ziemlich krass und schießen halt keine Tore. Das ist
Ja,
halt.
und die CL liegt denn dieses Jahr nicht. Irgendwie ist es generell eine Beobachtung von mir, dass so in diesem neuen Konstrukt der CL jetzt wirklich einige Mannschaften, wo man normal, ohne mit der Wimper zu zucken, die in der Gruppe auf den ersten Platz gepackt hätte, jetzt irgendwie schon am Struggeln sind. Und das ist Bayern, das ist Real, Dortmund hat es jetzt auch wieder verschissen. Das finde
Ja,
ich.
ich glaube, der Modus hat einen krassen Einfluss darauf, weil was mir bei dem Modus auffällt, ist, fantechnisch hat man ja sich auch darüber zu Recht auch aufgeregt, irgendwie man hat halt nicht safe das Spiel auch zu Hause oder die Auswärtsfahrt, ne? Also da ist dann einfach, keine Ahnung, hast halt zu Hause dann Budapest. Gut, jetzt haben wir noch AS Rom auswärts, das ist natürlich was Geiles, aber
Ja,
so, es gibt schon,
auswärts, ne? Wir haben
genau.
dieses Spiel auswärts. Wir hatten Lyon auswärts, wir hatten Beşiktaş auswärts, wir haben jetzt Rom auswärts und zu Hause hatten wir Pilsen, Riga, Budapest und was war das vierte?
Noch irgendwas.
Ja. Also,
Nee.
was
Ja, ich
war denn?
weiß auch nicht mehr. Aber auch die Dortmund haben richtig reingeschissen, was die Auswärtsspiele betrifft. So fantechnisch. Und ich glaube, dass es halt auch voll eine krasse Auswirkung darauf hat, wie Spiele angegangen werden. Sowohl von den Top-Teams als auch von den Nicht-Top-Teams. Ich meine, wenn du so siehst, so Brest und so, ne, wie gut die performen. Es gibt so viele Beispiele dafür. Ich habe die Tabelle nicht offen. Mein Gefühl ist es, dass wenn du halt in so einer Gruppenphase bist und du hast immer Hin- und Rückspiel, dass natürlich das auch mal passieren kann, dass dann einer, so ich nenne jetzt mal Real, City, Bayern, Paris, so die haben ja jetzt auch alle eher mal Probleme gehabt, dass die halt okay, dann verlieren die mal zu Hause oder auswärts und spielen unentschieden oder, also ne, es gibt's alles so, aber dann siehst du halt immer dieses Rückspiel, ob das dann zu Hause oder auswärts ist und dann zerbersten die die halt. Und ich habe das Gefühl, so vom Kopf her wissen dann so kleinere Teams, ey, wir haben jetzt hier in unserem Stadion die Bayern zu Hause und dann sollen die mal machen, ne? Und da hast du ja gesehen, Feyenoord, die haben es gut gemacht. Mein Jimenez, den wollte ich unbedingt bei der Eintracht sehen, den habe ich schon immer in Instagram Live Talks. Vor einem Jahr habe ich den immer, wenn der live war, habe ich ihm geschrieben, so, ey, komm zu Frankfurt, wir haben eine mexikanische Geschichte und der war aber damals eh zu teuer. Der hat es auch gut gemacht und die haben auch super gut gekontert, aber man muss halt mal ganz klar sehen, Feyenoord hatte drei Schüsse, drei einzelne Torchancen und die haben halt alle drei gemacht. Und die Bayern, die haben, glaube ich, das auch der Call wurde gemacht, die haben zu viel so Assistgeber, also unheimlich viele Leute, die irgendwie Chancen kreieren, aber halt keinen, wenn Harry Kane jetzt mal nur Elfmeter trifft, zu wenig auch auf verschiedenen Schultern dieses in so Spielen, ey, ich schieße jetzt ein Tor.
Ja, absolut. Ich bin gespannt, weil also momentan finde ich nicht, dass sie sich spielerisch für das Finale da Horm bewerben, ne? Also.
Ja, jein, aber das kann halt auch jetzt, weißt du, so nur, vielleicht ist es, also es gibt natürlich, gab Champions League Titel, wo die Bayern einfach durchgerannt sind, ne? Also zum Beispiel dieses Corona-Jahr, da haben die halt einfach alles
2020,
kaputt
ja.
gemacht.
8-2 gegen Barca, ja.
Oder auch mit Jupp Heynckes, so, da haben die einfach
2013, ja.
alles kaputt geschossen, wirklich. Aber hatten auch ein,
Und auch
zwei Spiele drin.
2012 sind sie ja auch als Top-Favorit gegen Chelsea da einmarschiert.
Ja, und natürlich auch so, wie soll ich es am besten sagen, hatten aber auch wirklich Phasen in der, also am Ende ist es besser, wenn du in der Gruppenphase ein bisschen struggles, als wenn du das dann halt eben in den Playoff-Spielen hast, aber, oder halt in der Gruppe, ne, in
K.O.-Runde.
den K.O.-Runden. Aber so mit diesem Playoff, das Problem ist, nicht jetzt dann der nächste Gegner, wenn sie in die Playoff-Runde, und sieht danach aus, als würden sie das nicht schaffen in die ersten acht, sondern das Problem ist dann, gegen wen du danach spielst. So, dann kriegst du halt Liverpool oder sowas. Und so, das ist halt, also wenn ich jetzt gerade Bayern und Liverpool sehe, puh.
Ja, auch, aber man kann, also ich weiß nicht, wie das Losverfahren für die Playoffs läuft, ne, für diese Zwischenrunde. Aber eine Mannschaft, die jetzt an der 8 spielt, die muss auch echt strugglen, weil du hast keinen Bock, dann in der Zwischenrunde gegen Paris, die vielleicht noch knapp auf die 24 reinkommen, oder Real, die da unten tummeln, reinzukommen. Ne? Das ist jetzt auch nicht ein Freiticket, wenn du da
also
jetzt
bei
in die Zwischenrunde kommst.
Playoffs ist es wohl so, dass die ersten, also nach 8 bis 1 bis 8 qualifiziert sich ja direkt.
Ja.
Und dann zum Beispiel 9, 10, 11, 12 oder so spielen, das wird gelost gegen 24, okay. 23, 22 oder so. Das heißt, sonst hättest du ja auch keinen Vorteil, wenn du sagst, ey, dann kann ich ja einfach 24. werden.
Du hast so Töpfe praktisch.
Guck mal, was passiert, ne?
Ja, okay. Ja, und wenn du dann, aber fühlst du dich halt auch verarscht, ne? Ich weiß nicht, wo Real gerade genau steht. Ich glaube, die stehen auf 16 oder so. Aber stell dir mal vor, am Ende sind dann in den untersten vier, die sich qualifizieren, Paris, Real, Bayern und Stuttgart. Und dann bist du als Neunter und denkst dir so, ey, warum?
Ja, Bayern ist ja nicht so weit unten.
Ja, ich weiß.
Also, die sind ja schon ein bisschen... Was sind die gerade? Ich glaube, die sind mit Dortmund. Ich muss mal schauen.
Ich glaube, sind 16. oder so. Ich glaube.
Champions League Tabelle. Zack, zack, zack. 15. Ja. Real Madrid 16. Ja, okay. Juve 17. Ja, das sind schon, guck mal, das sind ja auch alles diese Mannschaften, die eigentlich sich immer in der Gruppenphase, also aus der Gruppenphase so rausspielen.
Ja.
Paris, Benfica, Brügge, ab und zu mal. Hm. Eindhoven, naja, Glasgow. Rangers, also nee, andersrum, sorry, Celtic Glasgow, Juve, Real, Bayern, Dortmund, Lille.
Mhm.
Und wer da vorne halt mit drin ist, kommen wir aus Liverpool, Barca,
Anderlecht,
Inter, Atletico, AC und Atalanta und Leverkusen sind die ersten 8.
Ah nee, Anderlecht ist Euroleague, stimmt. Ja, stimmt, ja. Stimmt. Aber die wollen da auch mit oben drin. Ja, es ist echt interessant. Mit der deutschen Brille sind natürlich noch zwei interessante Entscheidungen jetzt am letzten Spieltag, ne?
Stuttgart,
ob sie es schaffen. Die spielen ja auch gegen Paris, ne? Direkter Konkurrent. Ja. Spielen die zu Hause oder auswärts?
Ich muss mal gucken. Steht hier jetzt nicht. Ich glaube, die spielen zu Hause.
Und dann hast du in der Theorie... ist für die Eintracht sogar noch möglich, entweder aus den Top 8 rauszufallen oder auch auf die 1 zu gehen. Ne? Wir sind jetzt gerade auf der 2. Lazio hat zwar 3 Punkte mehr als wir und die haben auch nicht so ein schweres Spiel. Die spielen zu Hause gegen, ich weiß nicht mehr wen. Also ich würde mich natürlich freuen über die 1, aber auf jeden Fall auch über die 2, wo wir stehen bleiben. Ich glaube, wir sind mit 2 mehr geschossenen Toren auf dem gleichen Torverhältnis wie Bilbao auf der 3. Ist alles sehr eng da oben. Ist alles sehr.
Also ich glaube, wir werden halt irgendwo uns da oben einsiedeln, aber 8er, also aus den ersten 8 rausfallen, das glaube ich nicht mehr.
Also bitte Top 2, weil als alter FIFA-Spieler, dann kriegt Robin Koch noch ein Upgrade für seine Europa League-Karte.
Ja.
Okay, apropos,
machen wir Fußball zu.
Nee, einen letzten Take habe ich noch, wo ich gerade von FIFA, aber auch vom Real-Life-Fußball spreche. Ich war ja am Donnerstag im Stadion und da stand einfach so ein Typ, 2 Reihen vor mir, der hat erstmal eine Kansas City Chiefs Mütze auf, wo ich mir so schon dachte, gut, alles klar. Halbwegs die Vereinsfarben wenigstens getroffen. Auch wenn ich so ein bisschen Gräuel hatte. Wir sprechen später auch noch über Football-Playoffs. Aber dann hat er auf seinem Handy einfach so Packs geöffnet.
Ey, ich habe ein Meme gesehen, so über der eine, der halt immer, egal wo man ist, noch den FIFA-Grind vorantreibt. Ich bin da auch jemand. Also ich mache meine SBCs immer so am Handy und das läuft bei mir nebenbei.
Ja, Bro, aber der hat da die ganze zweite Halbzeit hat er da Packs geöffnet.
Ja, okay, also.
Am Handy. Ist
auch lost.
Ja, also ganz im Ernst. Gut, wir können das Fußballthema zumachen.
Ich habe Bock auf Triviales. Hast du irgendwas Triviales? Bist du mit irgendwas hier angekommen?
Scheiße, ich hatte eigentlich nur eine Story aus dem Stadion, aber nee, dann lasse ich die, weil wir es gerade zugemacht haben. Was haben wir denn Triviales? Ich habe neulich angefangen, ein Buch zu lesen, privat.
Ja, erzähl. Klingt bisher ein bisschen trocken.
Ja, wie stehst du so zu privat was lesen?
Kommt immer aufs Buch an, ich lese nicht so viel. Früher habe ich viel gelesen. Ich habe ein Buch von einer Arbeitskollegin bekommen, das werde ich in Mexiko lesen.
Ja.
Ja, kommt echt drauf an, wenn ich ein geiles, wenn irgendwie ein geiles Buch droppt, worauf ich Bock habe, dann ziehe ich es halt durch. So, dann bin ich halt ziemlich schnell und ziemlich, ich bin so schneller Leser. Also nicht, dass ich Dinge überlese, vermeintlich, aber ja, ziehe ich da schon durch. Aber ich habe zum Beispiel von Jay, von Dings, wie heißt der große Produzent? Oh, wie heißt das Buch?
Ah, das Rick Rubin Buch.
Genau, Rick Rubin, ja. Mann. The Art of Creative oder irgendwie sowas, keine Ahnung, Creation. Ja. Das muss ich noch lesen. Ja.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, weil ich bin ja jetzt eine gewisse Zeit, Gott sei Dank, mittlerweile aus der Schule raus, aber dass meine Leseverdrossenheit im Privaten ein bisschen als, was heißt ein Trauma, aber Nachwehen davon hatte, dass man in der Schule halt wirklich teilweise, ja, weil man keinen Bock hatte oder keine Zeit hatte, dann praktisch gezwungen wurde, Sachen zu lesen. Und seien wir alle ehrlich, also ich habe meine Abi-Lektüre, habe ich glaube ich ein Buch durchgelesen und das war das, was 40 Seiten hatte. So, es ist halt, ich mag das im Rückbezug. Also im Rückbezug finde ich die Bücher auch wesentlich interessanter, als ich sie damals fand. Vor allem auch die englischsprachige Literatur, wo ich mir aber so denke, ey, ich habe mich da früher gequält, habe da 10 Minuten für eine Seite gebraucht auf Englisch, um das irgendwie zu verstehen. Und ihr habt mir dann freitags Hausaufgabe bis Montag gegeben, lies mal 40 Seiten. Weißt du, dann, da, das ist halt ein Abfuck. Und deswegen hatte ich die letzten Jahre jetzt irgendwie nie so den Bezug dazu. Und neulich habe ich irgendwie mit einer Freundin telefoniert und dann kam er so aufs Thema Lesen und dann hatte ich in dem Moment so, ey geil, ich habe doch noch ein paar Bücher hier rumliegen, die ich mal lesen wollte und habe dann damit angefangen, so vorm Einschlafen und es hat dann auch nur 2-3 Tage gehalten und dann wird wieder Netflix gepusht, aber es war ein Anfang.
Ja, die Konstanz ist natürlich wichtig bei sowas. Ich bin voll begeistert, eine Arbeitskollegin von mir, die liest jeden Tag übertrieben viel. Und ich weiß nicht, die Schule hat mit mir irgendwie, die hat mich voll heiß auf Literatur gemacht. Also ich habe Deutsch als Fach auch unheimlich geliebt. Das war für mich schon immer, weiß nicht, eines der coolsten Fächer. Und irgendwie macht es dir voll Lust aufs Lesen. Das gibt dir auch voll den Verdruss währenddessen und so. Aber ich habe so viele Bücher im Kopf, die ich in der Schulzeit lesen musste, die da halt eben Stoff für den Unterricht waren. Und in dem Nachgang, Mann, das ist alles coole, also ich habe mir da voll viel gemerkt aus, ich weiß davon voll viel. Und ist halt voll schade, ich habe das Gefühl, irgendwie killt es die Lust hinten raus, so wie wenn du jetzt die ganze Zeit halt in der Schule halt eben auch diese Zeit, dass du auch wenn du nicht studierst oder nicht mehr in der Schule bist, dass du irgendwann aufhörst, so viel mit der Hand zu schreiben. Und dann musst du mal was Längeres mit der Hand schreiben, also wirklich mal einen Text, 2 Seiten oder 3 Seiten und denkst halt, ey, mein Finger ist gebrochen, was ist das? Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es killt einem so ein bisschen die Lust hinten raus, also fürs spätere Leben. Und andererseits regt es einen halt auch voll an. Ich denke, es ist einfach Einstellungssache. Und wir haben viel zu viel Zeitfresser mit Medien, mit also Social Media, YouTube, Twitch, Netflix. So, wir sind halt vollgeknallt. Ne? Und irgendwie das dann in den Alltag so einzubauen, ist nicht so easy.
Ja, absolut. Ich habe es dann irgendwie versucht, einfach vielleicht als so ein kleiner Appetizer dafür, dass ich mich dann auch motivieren kann, für die Uni wieder Sachen zu lesen, habe ich mir dann einen Roman rangezogen, den ich auch gut finde, wo ich dann irgendwie so 40 Seiten drin bin jetzt und der liegt mahnend auf meinem Nachttisch und mal gucken, wann ich weiterlesen werde.
40 ist auch deine Zahl, die 40 Seiten, die haben dich.
Was meinst du mit, das ist meine Zahl?
Ja, weil du halt schon eben schon gesagt hast, 40 Seiten übers Wochenende musstest du lesen, jetzt hast du 40 Seiten schon gelesen, die 40 steht bei dir da irgendwie. Irgendwie hast du da eine Connection zu.
Ja, ich habe vorhin den Track 40 beziehungsweise 40 von Sega gehört. Alles klar,
gut. Also glaubt ihm einfach kein Wort, das ist mit dem Lesen mit 40 Seiten, es könnten auch 4 sein.
Nee. Ich bin Kapitel 6, glaube ich, oder 7. Gutes Buch. Ja.
Ich hab was, einfach mal eine Frage und gib aber auch direkt mal so 2 Beispiele dafür. So, was nervt einfach? Was nervt so richtig im Alltag?
Im Alltag?
Ne? Also, was ist irgendwas so im Alltag oder so generell, was im Leben nervt dich? So kleine Dinge des Lebens. Ich finde langsam laufen, finde ich, nervt übertrieben. Also wenn du nicht irgendwie so kein einfach kein Ziel hast und mit Leuten unterwegs bist und das ist chillig oder keine Ahnung, man trinkt was im Sommer,
ach so,
hey, alles cool,
ja,
dann ist Schlendern, dann ist Flanieren so, ne?
Ja.
Aber so langsam laufen, wenn du ein Ziel hast, boah, macht mich rasend.
Ja, und Leute, die ich habe das vor Weihnachten gemerkt, Leute, die auf der Zeil kreuz und quer laufen, die einfach nicht verstehen, dass es da verschiedene Arten von Reihen gibt und dann kannst du da auch mal überholen und wie auch immer und dann läuft dir immer da so jemand quer irgendwie gegenüber. Bestes Beispiel für diese Ordnung, Rolltreppen.
Ey. Ja, rechts wird gestanden, links wird gelaufen.
Ja, rechts stehen, links gehen. Auf Rolltreppen steht man rechts und nicht auf beiden Seiten. Liebe Grüße, Audio 88, er hat es damals schon gesagt.
Aber sowas nervt wirklich, finde ich, so dieses... Du bist so mit zwei oder bist du zweit oder zu dritt. Ich hatte ja auch mal, habe ich dir mal die Story erzählt, ich weiß nicht, ob ich sie im Podcast erzählt habe, dass ich mal mit Jay auf der Berger Straße gelaufen bin und mir ein alter Mann einen Gehfehler gegeben hat.
Ja, aber ja.
Absicht.
Ich weiß ja nicht, ob du die online hier on air erzählt hast, aber
Und da war ich ein bisschen straight unterwegs. Aber ich habe ihn geschnitten, hat er gesagt, ne?
Ja, doch, das hast du safe im Podcast erzählt, ja. Ich erinnere mich.
Aber so, weiß nicht, wenn so Leute einfach so ineffizient laufen oder auch. Kennst du das? Du gehst in ein Restaurant und du willst, ich trink selten, das trinke ich nicht mehr so häufig, aber als Kind habe ich das halt viel getrunken.
Mhm.
Und wenn ich mal in ein Restaurant gehe, mag ich das. Ich trinke gerne mal ein Spezi.
Mhm.
Ich mag so ein Spezi.
Mhm.
Aber ich weiß, das erste Spezi, was ich bestelle und wenn man recht früh an so einem Abend in so einem Restaurant ist, was ist mit dieser, oder wäre auch bei der Cola oder bei der Fanta so, was ist das große Problem?
Ist die angebrochene Flasche von gestern.
Genau, und was ist dieses, das Ding ist so abgestanden,
ja.
Aber andererseits hat diese abgestandene Spezi auch voll den Vibe.
Ja, Spezi kann abgestanden sein, ja.
So geht eher, ne, Cola, oh, das ja. Ist schlimm, finde ich, Cola abgestanden oder Fanta alleine, so das ist graus.
Also ich denke an so eine Schwippschwapp, die keine Kohlensäure mehr hat und denkt, das ist nicht so schlimm wie eine Cola, ja.
Ja.
Nee,
ja, aber das ist schon unangenehm, finde ich.
Ich war gestern im Restaurant und da ist mir noch so eine Sache aufgefallen, ich habe es gestern nicht dran gedacht, aber ich habe das schon häufiger gehabt, wenn du im Restaurant bist und dein Essen bestellst. Und in vielen Restaurants ist es ja dann häufig so, dass du so einen Salat vorm Essen kriegst. Und ich... So
Beilagensalat.
Ja, so ein Beilagensalat. Ja, und ich brauche den häufig nicht, weil wenn ich irgendwo hingehe, dann nehme ich den häufig mal und check dann so, okay, was ist da? Wie machen die den Salat? Und manchmal sind da halt Sachen drauf, die ich nicht brauche, beziehungsweise die mir den Salat ungenießbar machen, weswegen ich dann sage, beim nächsten Mal, ey, das und das, aber bitte ohne den Beilagensalat. Und das Schlimmste ist, wenn die Leute ihn dann trotzdem bringen und es damit verargumentieren, ja, das muss so, das ist unser Workflow.
Es gehört halt dazu,
ja. Aber das gehört halt dazu, dass ich jetzt was esse, was mir nicht schmeckt, oder dass ihr Sachen wegwerft. Also,
ja, aber was ist das, was, also ich finde ekelhaft bei so einem, also heißt ekelhaft, aber bei so einem Beilagensalat, ich habe einfach keinen Bock auf diese Karotten.
Du, hey, nee, die, Karotten. Die sind super.
Bestes nee, Topping. Fick dich Karotten, ehrlich, gar keinen Bock.
Aha.
Kraut auch, verpiss dich mit Kraut auf dem Salat, so, das, diese Stani-Mischung da, die alle machen.
Diese weißen Blätter, diese harten, weißen, krachigen Dinger, die so bitter sind vom Salatkopf, du weißt, was ich meine.
Ja. Ich mag aber halt generell, wenn es einfach so ein Stani, bisschen grüne Salat, bisschen Gurke, bisschen
Tomate.
Zwiebel, so dann, ja, und halt zu, Soße. Die Beilagensalat hat einfach immer zu wenig Soße, so ein Ding ist das.
Okay,
also ganz so oft.
Wir hatten gestern das Ding, dass für mein Empfinden ein bisschen viel Soße drauf war. Und also das war dann wie wenn du beim Dönerladen sagst, kannst du mir nur Soße drauf machen. Weißt du, das war so richtig ja, dreimal eine Kelle draufgepackt.
So, also ich mache zu Hause gerne Salat mit viel Soße. Hm. Also ich liebe das ein Dressing muss auch sauer sein, finde ich. Der muss Säure haben, da muss was abgehen.
Hm.
Aber ich finde halt echt so ganz lame, wenn du halt Salat hast und dann kriegst du dann so ein, ja, nimmst dir dann so ein Salatblatt und es ist einfach so, gut. Hm. Das ist ein grünes Salatblatt. So, ja. Es hat nichts drumherum.
Das ist dann
und
so,
auch ganz
ja.
Ganz ätzend kein Dings, wenn die nur diesen Stani Pfefferstreuer haben. Ich brauche frischen Pfeffer.
Okay, ja.
Pfeffermühle am Tisch, wichtig.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und was auch irgendwie so, was ja ganz nett von der Optik, obwohl ich finde nicht mal, dass das geil aussieht, aber warum muss da immer noch irgendwie so ehrenloses kleines Gemüse dann so neben Schnitzel gelegt werden oder neben irgendwas, was du bestellst? Ich verstehe, bei manchen Gerichten ergibt die Zitrone Sinn, ja, den brauchst du, den Saft für einen Schnitzel oder was, aber dann liegt da auch immer noch mal so ein richtig angegrauter Salat oder irgendwie noch mal so Karotte geschnitten, die ich da dann unnötig finde oder so, noch mal eine Tomate, warum?
Ja, mein Neffe gestern, wir waren auch essen, mit der Familie so, Geburtstagsnachholen von meinem Dad. Und mein Neffe hat einen Schnitzel mit Pommes bestellt und mit Rahmsoße irgendwie extra oder so. Und zwar der ist 7 und dann sagt er, ob wir gemeinsam halt die Zitronen drauf machen, weil es spritzt halt auch so, kann ins Gesicht spritzen, in die Augen und so. Da habe ich ihm dabei geholfen und dann sagt er so, warum liegt da noch eine Orange?
Ja.
Und ich so, kann ich dir nicht sagen, mein Freund, so, damit es so aussieht, dass da noch eine Orange liegt. Aber presst du dir doch Orangensaft aufs Schnitzel oder was? Also was hat denn das für einen Sinn? Gar keinen.
Und ich finde so eine minimalistische Optik, sowas Puristisches, doch dann viel geiler, weißt du, wenn da einfach das Schnitzel auf dem Teller liegt und die Pommes.
Naja. Ich habe gestern auch Zwiebelrahmschnitzel gegessen. Mit Bratkartoffeln. Das war eigentlich gut, die Bratkartoffeln waren mir zu dick, zu klobig. Bratkartoffeln dürfen nicht in, die müssen schon so ein bisschen crunchy sein, die müssen geil, aber Bratkartoffeln, da ist auch echt. Aber Bratkartoffeln ist so die Wahl, also wenn wir jetzt hier nach Florian Wirtz gehen, für mich ist eher Bratkartoffel auf die 1.
Normale Kartoffeln schon auf die 1.
Aber was gestern ganz ekelhaft war, das ist eigentlich ein cooles Restaurant, das ist ein indisches Restaurant.
Ja.
Aber auch so deutsch, also ne, so deutsch und indisch.
Klassiker, jeder kennt diesen Laden. Jeder kennt ihn.
Aber das ist also wirklich, ich mache mal Werbung dafür, zur goldenen Traube. So, das ist
alle kenne ich.
Wirklich,
ja.
Nee, ist aber nicht hier in Frankfurt, deswegen.
Okay. Wo ist er?
Ich glaube nicht, das. In Maintal.
Okay, nee, dann kenne ich ihn noch nicht.
Und die machen das so ein Familienrestaurant, die haben das seit, weiß ich nicht, 8 Jahren oder 10 Jahren. Und die machen richtig geil indisches Essen. Also wirklich geile Masala und geile Curries und voll viel verschiedene Sachen. Aber auch. Die haben ein gutes Händchen für, da gibt's zum Beispiel auch Kalbsleber und so. Also du merkst schon so, die haben auch Ahnung von deutscher Küche und bringen das auch gut mit rein. Ey, aber irgendwas war in diesem Restaurant, es wurde auch richtig voll, Freitagabend halt. Wir waren so die Ersten, es war dann noch leer. Und als dann so voll viele Leute da waren, irgendwann kam zum Glück nach meinem Hauptgang so ein komischer Gestank auf. Und dieser Gestank war sehr säuerlich. Ich sag's, wie es ist, es hat einfach nach Kotze gerochen. Und mir wurde immer unangenehmer und immer schlechter und es hat so richtig einfach nach Kotze gerochen oder so, keine Ahnung, so Kochkäse oder irgendwie sowas. Und dann meine Mom so, ja, ich glaube, das kommt von dem Tisch dort hinten, ich glaube, da ist eine Inkontinent. So, ich war so, wow. Die Info habe ich auch nicht gebraucht. So, der Kochkäse-Gedanke war schon ekelhaft. Und da habe ich richtig gemerkt, so, boah, Geruch beim Essen und Vibe und ne, boah, also es hat ein bisschen meinen Vibe gekillt. Mir war es ein bisschen unangenehm dann.
Callback zum Thema Bücher, das Parfüm, underrated. Will ich jetzt auch nochmal lesen. Hast du es gelesen?
Nee, habe ich nicht gelesen.
Ist aber Meisterwerk. Ich war gestern, wo wir schon im Shoutouten sind, ich war im Riederwald in der Diva. Ich hatte Weihnachtsfeier mit meiner Eintracht-Radio-Redaktion und war auch sehr zufrieden. Also ich hatte ein Cordon Bleu. Ich habe noch nie so ein Cordon Bleu gesehen, aber es hat sehr, sehr gut geschmeckt. Es war praktisch eingerollt. Ja, normal hast du es ja so aufgeschnitten, aber das war praktisch zusammengerollt und dann paniert. Und es war sehr geil, weil du es einfach praktisch so runterschneiden konntest und es waren gerechte Stücke. Die Pommes waren super und da der Laden, ich meine, kroatisch geführt ist, gab es nach dem Essen etwas aufs Haus und da der ein oder andere im Auto da war, gab es für mich dann doppelt und dreifach aufs Haus.
Das kann reinknallen.
Oh ja, gutes Liebowitz, ey.
Aber wir haben ja gestern Nacht gesprochen, war es gar nicht so.
Weil ich aber auch schlau war und dazu halt zum Essen. Und das ist halt auch so ein Ding. Wenn ich so ein Schnitzel oder so ein Cordon Bleu, also das meiste, was ich esse, da brauche ich da keinen Alkohol zu. Ne? Also wir saßen da, alle haben irgendwie Sauerbier, Weizen oder was auch immer getrunken.
Brauche ich zum Essen auch oft nicht.
Nee. Eine Cola, die ist es da einfach.
Ich finde generell so, wenn man essen geht, ich feiere Softdrinks, Softdrinks zum Essen.
Ja, und nach dem Essen, gesagt, Essen dann gern sauer oder, weißt du?
Ja, je nachdem, wenn man da noch länger sitzt und so, dann kann ich mir das vorstellen. Ich bin natürlich auch oft mit dem Auto. Je nach Essen und Restaurant auch mal ein Cappuccino, obwohl man um die Uhrzeit kein Cappuccino mehr trinken
Espresso,
sollte.
Espresso.
Ja, aber auch Espresso geht mal, aber ich feiere schon Cappuccino. Ja, weiß nicht. Ich finde zum Essen selbst einfach Alkohol nicht unbedingt notwendig. Meine Frau sagt dann auch immer, oh, ich trinke einen Wein und ob ich nicht ein Bier trinken will. Und in Mexiko ist anders, da habe ich mehr Bock drauf. Da ist das Bier aber auch seichter und so. Dann ist das eher wie so ein Softdrink. Das geht einfach mit, weißt du?
Ja, ja. Aber also ich habe halt auch so das Ding, man entwickelt natürlich bei Pommes nochmal speziell, ne? Aber man entwickelt halt so einen Brand. Essen hat so eine salzige Note, weißt du, du musst irgendwas nach. Also und deswegen auch gern ein Glas Wasser. Ne? Wenn man Alkohol hat, dann hat man deswegen auch immer die Wasserflasche, dass man dann zum Essen auch mal einen großen Schluck Wasser dann trinken kann. Aber da ist die Cola dann auch ein Ausweg, natürlich nicht ganz so gesund. Ne? Aber man geht ja auch nicht
alle Tage essen. Die doch alle extra, die übersalzen doch extra das Essen, damit wir noch mehr Getränke kaufen. Weiß doch jeder seit den 80ern.
So wie die Erdnüsse, die in der Bar freistehen.
So sieht's aus.
Ja, ja, genau. Kennst du doch die Brüder. Wir wollen ja heute mal vielleicht auch nicht in die Überlänge reingehen, aber über das Thema Football sprechen wir noch kurz.
Ja.
Die Playoffs, also Ohio State hat die National Championship gewonnen. Die Playoffs, die sind. Ich habe versucht, daran vorbeizumanövrieren. Willst du dich nicht rühmen damit, dass du den Tipp abgegeben hast, seit wir über College Football gesprochen haben?
Ja. Ja. Wer hat denn gewonnen? Und sag's nochmal, wer war das?
Ohio State.
Und wen haben die rausgeworfen?
Jetzt im Finale haben die Notre Dame geschlagen.
Und davor hat Notre Dame wen geschlagen?
Penn State.
Genau. Irgendwie hab ich das predicted.
Mhm.
Also ich meine, ich sollte halt echt mal gucken, dass ich irgendwie, keine Ahnung, so YouTube-Tipps für Wetten abgeben soll oder sowas. Nein.
Ja, so wie der eine bei Squid Game, ne?
Ja. Danach bin ich dran. Aber meine Tipps hingegen dann bei der NFL waren dann nicht so gut hinten raus. Da habe ich ein bisschen
Risiko getippt.
Ja, auch Risiko und auch so auf Bock auf Underdogs gehabt und so. Und, ja.
Ja, nur den einen Underdog, der gewonnen hat, den hast du nicht ertippt.
Das ist richtig.
Weil Olli hat, ich habe die Tipps ja letzte Woche bedingt dadurch, dass wir nicht vor Beginn der ersten Spiele hier aufnehmen konnten, was wir heute hier tun. Wir nehmen Samstagmittag auf, Sonntagabend sind die beiden letzten Spiele. Du hattest auf die Texans, ich hatte auf die Chiefs getippt. Die Chiefs haben gewonnen. Wir beide hatten auf die Lions getippt und da haben die Commanders gewonnen. Das war der Samstag. Also es war ein brisanter Samstag, finde ich. Ich finde, das erste Spiel hat mich nicht so gezogen. Ich muss auch sagen, ich habe vielleicht auch so ein leichte, ja, ich bin diese Chiefs einfach satt. Dieses ganze Drumherum. Also ich kann nicht mal sagen, dass ich die Leute per se unsympathisch finde oder dass sie, man kann natürlich nicht drüber sprechen, dass die schlecht spielen oder was auch immer. Aber es ist halt, und ich habe die Zeit damals nicht so miterlebt und das deswegen damals nicht so vergleichen können, also ich denke jetzt, wir sind in der Phase, wo die Leute vor 10 Jahren waren, weil die abgefuckt von den Patriots waren. In Bezug jetzt auf die Chiefs.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist, ja.
Ja, ich bin mal, also ich habe das erste Spiel so ab der Hälfte geguckt.
Mhm.
Beim zweiten war ich ja noch ein bisschen drin, bin aber schon schlafen gegangen. War ja übrigens auch mein abgefuckter Sonntag und das war ja an jenem verdammten Sonntag.
Ja.
Und da kann ich auch noch mal einen kleinen Rückbezug noch kurz herstellen, ganz kurz out of the context. Ich wollte morgens dann losfahren, weil ich den Kindergarten um 7 Uhr aufmachen muss und war ein Tick spät dran, so generell Tick, so nicht lang, also 5 Minuten. Es wäre alles kein Ding gewesen. Ich hätte noch, wäre noch rechtzeitig da gewesen, hätte noch rechtzeitig alles erledigen können, um dort aufzumachen. Ja, Auto einfach stehen geblieben, weil die Batterie leer. Also mein Wochenende war damit dann komplett besiegelt. Und mein Wochenende, das hat man auch an der Folge irgendwie gemerkt, gab es auch Rückmeldungen. Kurzer Einwurf nur, From Dusk Till Dawn und Pulp Fiction sind 2 unterschiedliche Filme und ich habe den Vampir-Call zu Pulp Fiction gemacht. Das ist kompletter Bullshit.
Und ich war sehr verwirrt erstmal. Und ich, ja, deswegen.
Aber hast meine Lügen aber einfach mitgetragen, einfach so, ne? Du bist halt auch einfach so ein, ja. Warst da ein bisschen Fahne im Wind, hast dich mitziehen lassen.
Ja. Schlafscharf. Klassiker.
Genau, aber meine Tipps vom Wochenende waren auch nicht gut. Also wenn man halt sieht, so, ne, das war, irgendwie war das nicht mein Wochenende.
Hm.
Aber meine Tipps heute, die werden reinschallern. Ich sag's dir.
Ja, Sonntagabend hatten wir dann ja noch zwei Spiele. Und also das erste Spiel fand ich spannend, fand ich gut. Hast du wahrscheinlich nicht gesehen, oder? Also du hast am Sonntag kein Football geschaut?
Doch, habe ich doch gerade gesagt.
Nee, Samstag. Wir hatten eben ja über Samstag. Oder hast du jetzt über Sonntag?
Nee, habe ich über Sonntag gesprochen.
Ach so.
Da habe ich die zwei Spiele geguckt.
Okay, sorry.
Dann nee, Samstag habe ich nicht wirklich viel geguckt.
Okay, dann, nee, weil, ja, dann habe ich es falsch verstanden.
Also Rams war ja Sonntag, oder?
Ja, genau.
Ja.
Und da genau, hast du Sonntag eine spannende zweite Hälfte auf jeden Fall gesehen. Das war ja auch echt, ich hatte einfach keinen Bock, dass die Rams das Spiel gewinnen. Also ich mag tatsächlich, seit ich die NFL verfolge, die Eagles nicht besonders, aber die Rams hasse ich qua der Division, in der sie sich bewegen und qua der ganzen Rivalitäten zu den Seahawks, hasse ich die Rams.
Ich feiere den Coach von den Rams halt übertrieben ab.
Leider ja. Sean McVay, der ist so ein Brain. Du kannst den...
Brain und Aura, finde ich.
Du kannst den fragen, yo, 2013, da warst du ja irgendwie Defensive Coordinator bei den Commanders. In Woche 3, im vierten Quarter, der und der Drive, beim 3. und 2 auf der Linie, was habt ihr dann gelaufen? Und der sagt es dir aus der Pistole. Das ist... Also der ist ein Lexikon und deswegen sind die Rams, egal wie beschissen die teilweise wirtschaften, ne, die haben ja vor 2-3 Jahren haben sie einen Super Bowl, also im Win-Now-Modus gewonnen, haben da noch ihren Spruch gehabt, fuck them picks, alles weg, die hatten keinen Pick irgendwie mehr, alles nur ertradet, um den Super Bowl zu gewinnen, auch Dahorn hat geklappt.
Und, Super Bowl Dahorn.
Und 2 Jahre später jetzt waren sie schon fast wieder dran, in den Super Bowl zu kommen und Gott sei Dank für mich ist das nicht passiert. Aber die Eagles haben auch gut gespielt. Die Eagles haben offensiv noch mal ein bisschen mehr Strahlkraft gehabt. Defensiv war es krass, was die Rams auf jeden Fall noch mal aufs Tablett gebracht haben. Die haben irgendwie, glaube ich, schon einen Rekord aufgestellt für die meisten Sacks irgendwie in den Playoffs oder so. Das war brutal.
Aber der, weiß nicht, war das von den Eagles oder von den Rams, dass der Quarterback auch... Ich glaube, das war doch der Quarterback von den Eagles, der auch angeschlagen war, genau.
Jalen Hurts,
der hat sich das Knie ein bisschen verletzt. Wurde dann schon auch sehr eng und sehr knapp, also es war wirklich ein heißes Game.
Ja.
Ja, jetzt haben sich die Eagles natürlich durchgesetzt und spielen gegen die Commanders, die halt krass, also unvorstellbar, was für eine Leistung, so, dass die so weit kommen und auch so deutlich.
Mhm.
Chiefs gegen die Bills. Ich will dir meine Tipps jetzt präsentieren.
Ich wollte noch kurz mindestens einen Satz über das letzte Spiel des letzten Wochenendes verlieren, weil Bills gegen Ravens, das war praktisch das, der Showdown der beiden MVP-Kandidaten, Lamar Jackson und Josh Allen, eine Frozen Tundra, wie sie immer gerne in den USA getauft wird, arschkalt, an die minus 20 Grad, Schnee ohne Ende. Und am Ende, das war sehr ergreifend für mich, Josh Allen kniet das Ding ab, sie haben gewonnen, dreht sich um und weiß genau, wo Lamar Jackson steht. Sie laufen einander zu, beglückwünschen sich gegenseitig und they put some respect on their names. Und das finde ich, das zeigt mir einfach wieder, was im Football, ich liebe das einfach, diese Emotionen und diese Attitude, die Spieler da häufig haben. Einfach geil. Gut.
Ich finde, das hast du aber, es gibt natürlich im Fußball auch vermeintlich oft Situationen, wo man denkt, das ist eher respektlos.
Mhm.
Aber mir ist das mal aufgefallen, gut, es war nur ein Freundschaftsspiel, aber das war Deutschland gegen Holland und die haben sich gefickt, beide. Also da ging es richtig, aber ohne unfair zu sein, aber da ging es richtig zur Sache.
Mhm.
Und da gab es so eine exemplarische Szene von Memphis Depay und Antonio Rüdiger, die den ganzen Spiel haben die sich gegenseitig so krass behakelt und es ging richtig rund und ein bisschen Trash-Talk und dies und das. Und das Spiel wird abgepfiffen in einem Zweikampf von den beiden, wo die sich auch wirklich krass behaken und in dem Moment, wo die Pfeife ertönt, nehmen die sich einfach in den Arm und zeigen dem anderen so, ey, geiles Spiel, wir haben uns ein geiles Ding geliefert.
Ja.
Und das finde ich auch, wo man es krass sieht, wo ich wirklich finde, dass der Respekt echt krass gezollt wird. Und jetzt nicht nur kommt sich der Fußball vom Handball abschauen, aber es gibt echt, auch wenn du dir mal so Handball-WM, EM dir anguckst, ist ein Vibe einfach so. Ist ein Vibe, dieses, das geht richtig zur Sache, aber dann ist auch krasser Respekt da, wenn einer einmal ein Torwart ins Gesicht shootet, was ja, wenn du Pech hast, auch zu einer roten Karte führen kann oder halt eben 2 Minuten auf jeden Fall.
Ja.
Sofort, die Spieler kennen sich alle, die gehen, der Schütze geht sofort zum Torwart hin, die Torwärter sagen, hier, ey, passiert sowas, also ist halt so, ne?
Ja.
Und sowas finde ich halt geil und natürlich bei so physischen Sportarten wie eben auch Football ist es halt super wichtig, das sind Testosteronbomben, diese Typen, dass sie sich auch respektvoll miteinander umgehen und trotzdem aber in dem Moment, wenn Anpfiff ist, für die nächste Spiel, für den nächsten Spielzug, dann halt auch ganz deutlich zu zeigen, hier nicht, an mir nicht, ne?
Ja, was ich da, glaube ich, da auch im Unterschied einfach sehe, wir sind so, also ich bin so von der Bundesliga gewohnt, so die Props fallen da, vor allem auch so in der Medienpräsenz immer so aus, ja, die Gegner waren stark, wir wussten das. Ja, sie spielen sehr gute Hinrunde. Ja, wir hatten das auf dem Schirm, wir wussten, dass das Spiel nicht einfach wird, weißt du, und in USA. Also ich habe die PK nicht gesehen, aber ich kann mir genau vorstellen, die Fragen werden gekommen sein und so. Josh Allen wird gefragt über Lamar Jackson und sagt, ey, ist einer der Besten, die jemals den Rasen betreten haben. Es ist immer eine Ehre, gegen ihn zu spielen. Ist einfach ein verdammt guter Spieler, weißt du so. Aber das ist halt generell so der Unterschied von Deutschland zu Amerika. Diese Props, die womit Deutsche einfach irgendwie so ein bisschen ein Problem haben. Ne?
Ja, aber das hast du ja auch im europäischen Fußball auch.
Ja.
Also auch, dass das mal nicht gemacht wird oder auch, dass es gemacht wird. Das ist nicht nur ein rein deutsches Ding, das ist schon auch so europäisch.
Europäisch,
dann die USA. So, jetzt komme ich dir aber damit.
Ja.
Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Chiefs da weiterkommen, sehr hoch und ich bin trotzdem tippe ich die Bills in den Super Bowl. Die spielen ja auch zu Hause und ich bin davon überzeugt, dass sie das hinkriegen. Und Eagles Commanders finde ich, boah. Normalerweise müsste ich jetzt auch mit den Commanders gehen. Jetzt ist die umgekehrte Psychologie. Wenn ich jetzt sage, nee, dann tippe ich jetzt mal auf die Eagles, weil die sich auch so krass durchgesetzt haben und so stabil sind und so. Ich gehe mit einem krassen Super Bowl und das sind die Commanders gegen die Bills.
Das ist, glaube ich, das, was 99% von Amerika sich erhoffen. Ich habe da so eine Karte gesehen, die so eingefärbt war, so nach dem Moodbild, so AFC, ganz Amerika ist blau, bis auf das Ganze? Nein, ein unbeugsames Dorf im Osten von Missouri, nämlich Kansas City, sind sie natürlich rot. Und dann hast du das Gleiche mit den Farben von den Commanders, dem Braun. Und dem Grün von Philadelphia, was nur in Philadelphia war, gesehen. Ich mach's kurz, ich werde nicht gegen die Bills tippen. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, man kann in den Playoffs nicht gegen Patrick Mahomes tippen. Ich werde trotzdem für die Bills tippen, so ganz klar. Würde ich auch machen, wenn es ein eindeutig scheinendes Thema wäre. Aber da ist eine Menge Rivalität drin, da sind eine Menge geschlagene Nächte schon drin. Und diese Saison stehen die Bills 1-0 gegen die Chiefs. Aber das war bei den Bills zu Hause. Und sie werden versuchen, diese auf ein 2-0 zu stellen. Und deswegen gehen die Bills dieses Jahr in den Super Bowl. Und auf der anderen Seite, so sehr ich es auch gerne sehen will, ist es schwierig zu sagen. Ich kann dir nicht sagen, ob Jalen Hurts, also der Quarterback von Philadelphia, fit ist. Daran wird es liegen. Wenn er fit ist, ist Philly meiner Meinung nach vorne. Wenn er es nicht ist, wird Dan Quinn seine Defense so auf Kenny Pickett jagen, dass der nichts dagegen tun kann. Ich behaupte aber trotzdem, ja, Philly. Bills gegen Philly wird der Super Bowl sein.
Ja, wir werden das überprüfen.
Ich pick jetzt das dritte Mal in Folge gegen die Commanders. I'm so sorry. Aber es.
Ja, ich habe auch so Schiss. Also bei dem Spiel habe ich am meisten Schiss. So, weißt du, bei den Bills irgendwie, selbst wenn die Chiefs weiterkommen, okay, aber ich will, dass es die Bills werden.
Ja.
Und bei den Eagles und Commanders habe ich keine Aktien drin, aber.
Ja, ich schon, ich weiß. Scheiß drauf, ich pick die Commanders. Ich pick die Commanders. Ich mag die Eagles nicht. Komm, ja.
Bei beiden Teams finde ich, habe ich halt, ich habe die ganze Zeit nicht weitergetippt. So. Und jetzt fällt es mir halt voll schwer, einem Team das zuzugestehen und zu wissen, ey, es wird am Ende genau dann das andere sein. Deswegen habe ich dann einfach gesagt,
warte mal.
Commanders, ja, Commanders habe ich
du gesagt. Du hast die Commanders gesagt.
Commanders und
Bills. Okay, nee, dann bleibe ich doch bei den Eagles, aber allein aus dem Punkt heraus, dass ich dir noch die Chance geben will, dass wir wieder gleichstellen können. Weil ich bin gerade, glaube ich, einen Punkt vorne. Und dass wir im Super Bowl dann entweder ein spannendes oder ein schon entschiedenes Spiel haben.
Zu gütig von dir.
Ja, klar.
Also ich will jetzt noch nicht die Aufnahme beenden, aber mein Aufnahmeleiter, der hat sich hier mal eingeschlichen und verlangt etwas Aufmerksamkeit. Aber alles cool. Ich habe noch was Lustiges.
Okay.
Oh, der Aufnahmeleiter springt auf den Tisch. Und zwar gibt ja so diese Namen, die irgendwie lustig sind. So, gibst deinem Kind einen Namen und denkst dir dabei wahrscheinlich, ey, das ist super lustig. So, Paradebeispiel ist Harry Kane, ne? Harry Kane. Und ich bin ja eh ein Wortspielmonster. Und stell dir mal vor, der Vater von Nancy Faeser hat früher gesagt, das ist Nancy Faeser.
So auf James Bond angelehnt.
Und ich habe die Woche einen Namen gesehen. Ich sag nicht in was für einem Kontext. Und ich glaube, es war ein asiatischer Name, also sehr jung auch. Und da stand einfach, also es ist auch anders geschrieben, aber da stand G. Warren. Und
ja.
G war der Nachname mit GE.
Ja.
Und ich musste echt, da habe ich ja gedacht, okay, alles klar, das ist krass. Wenn du dein Kind Warren nennst.
Warren G.
Und es ist einfach Warren G. Wow. Also da war ich wirklich, das war High-End.
Ist geil. Nee, feier ich. Warren G. Bester Mann. Er hatte Sachen zu regulieren. Ich glaube, wir haben auch Sachen zu regulieren. Ich habe, glaube ich, für heute erstmal nichts mehr. Ach genau, eine Sache wollten wir nochmal anfragen. Du hast den Umstand, glaube ich, besser im Kopf, worum es da nochmal genau geht.
Um was genau?
Die eventuell Verschiebung der Folge.
Jetzt stehe ich voll auf dem Schlauch. Genau. Gibt uns mal Rückmeldung dazu. Ich bin ja in Mexiko und es geht so ein bisschen darum, wann, wie, was. Und der Super Bowl ist ja hier in Deutschland für uns nach deutscher Zeit Sonntagnacht. Eher schon fast Montagmorgen, ne? Je nachdem, wann man sich dann, auf was man sich da einigen möchte. Und ich finde, ist irgendwie komisch, dass wir halt aufnehmen und dann ist der Super Bowl danach und dann haben wir eine Woche Zeit und dann ist es schon wieder so ein bisschen, also es ist natürlich nicht aktuell dann, aber hättet ihr Lust, dass wir sagen, wir droppen mal eine Folge nicht in der Nacht von Sonntag auf Montag, sondern im Laufe des Montags oder montags nachts auf Dienstag, so damit wir den Super Bowl frisch, wirklich so ganz frisch mitnehmen können.
Ja, also wir könnten da über verschiedene Konstellationen noch sprechen, ob man das, ich weiß nicht, wie es bei dir da ist, ob man es direkt danach dann sogar aufnehmen könnte. Ja, müsste man halt gucken. Aber ja. Wir geben euch da einfach mal so ein bisschen die Möglichkeit, Bezug zu nehmen. Und wozu ich auch noch Bezug nehme, ist, nee, tote Nummer, nein, streich das. Ich bin noch ein bisschen, ich hänge heute ein bisschen in den Seilen, vergebt es mir. Ich bedanke mich für die Folge, ich bedanke mich bei dir, Gordo, für deine Geduld heute Mittag auch wieder. Ja, wir wollten um eins aufnehmen, um zwei
habe ich nicht mal erwähnt.
Ein bisschen gestresst, ja. Schöne Woche euch. Keine Ahnung, ach du Auto.
Okay, super ambitioniert. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche, dass ihr alle dran denkt, dass ich in genau einer Woche, also wenn ihr das hört, bin ich in einer Woche schon unter 29, 30 Grad und denk an euch. Bitte seid lieb zu allen anderen. Seid lieb zu euch. Vor allen Dingen, wisst ihr, habt Bock auf die Playoffs, habt Bock auf die Eintracht, lacht die Dortmunder aus, geht glücklich durchs Leben, lasst euch nicht von abgestandenem Spezi oder so irgendwie runterkriegen. Und von daher bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen, außer ich wünsche euch eine schöne Woche. Und die haben mich von meinem 12-jährigen Sohn getrennt und keiner kümmert sich darum. Vater! Ah, da ist er ja.